Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext steht im Markus-Evangelium im 14. Kapitel, die Verse 17 bis 26. Am Abend kam Jesus mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ja, liebe Schwestern und Brüder, eine der Schlagzeilen ist ja: Was sind die beliebtesten Namen jetzt gewesen in den letzten Tagen? Elias für die Jungs, Marie für die Mädchen. Gibt aber auch Namen, die sind überhaupt nicht begehrt. Und kennen Sie jemanden, der sein Kind Judas taufen lassen würde? Wenn wir den Namen Judas hören, denken wir natürlich, klar, der Verräter. Und wenn man jemanden, der eben nicht aufrichtig, nicht ehrlich, nicht zuverlässig ist, wirklich beleidigen will, dann sagt man: Du Judas. Und unter der Melodie von Ehre sei dir Christe gibt es auch ein Lied, das beginnt mit: O du armer Judas, was hast du getan? Aber trotzdem denke ich, lohnt es sich mal, sich ein paar Gedanken über ihn zu machen. Ihr habt gerade unseren Predigttext gehört und euch wird aufgefallen sein, dass da der Name Judas gar nicht vorkommt. Einer unter euch ist es, einer von den Zwölfen, der mich verraten wird. Und jeder fragt völlig betroffen: Bin ich's? Bin ich's? Könnte man sich auch Gedanken machen, sind denn sich die Jünger ihrer Sache so unsicher, dass sie ihn fragen: Bin ich's? Wissen sie selber nicht, was sie tun? Und Jesus macht ein richtiges Rätsel draus. Er sagt: Einer von den Zwölfen, einer von euch also, der den Bissen mit mir in die Schüssel taucht. Auch das ist nur ein wenig brauchbarer Hinweis gewesen. Denn es war ja damals nicht so, dass jeder seine Suppenschüssel oder seinen Teller vor sich hatte, sondern man aß aus einer gemeinsamen Schüssel. Und alle haben ihr Brot mit in diese Schüssel getaucht. Es war also nicht eindeutig feststellbar zu diesem Zeitpunkt, wer derjenige ist, der Jesus ausliefern wird an die hohen Priester und deren Scherben. Klar, wir Späten haben natürlich alle so das Bild, die Abendmahlszene von Leonardo da Vinci vor Augen. In der Mitte Jesus, milde lächelnd. Rechts und links sitzen die Jünger, die zum Teil sich an ihn schmiegen, zum Teil erschreckt gucken. Alt und jung, miteinander. Und ein einziger fällt auf. Der ist mit seinem Gesicht so in den Schatten getaucht, als wolle er nicht erkannt werden. Er ist eindeutig zuordnungsfähig. Es ist nämlich der Schatzmeister gewesen. Er hat die Hand auf dem Geldbeutel. Das ist Judas Iskariot. Sieht man doch auf den ersten Blick, dass das ein Bösewicht ist, oder? Aber nur bei Leonardo. Ich kann mir nicht vorstellen, sage ich euch ehrlich, dass jemand, der einen Menschen so abgrundtief hasst, dass er ihn dem Scharfrichter ausliefert, über Wochen und Monate diesen Menschen begleitet. Ich glaube nicht, dass es die absolute Boshaftigkeit und Schlechtigkeit aller Menschen angesammelt in diesem Lazarus sich konzentriert. Nicht Lazarus, in diesem Judas sich konzentriert hat. Der Judas hat eine andere Geschichte. Der Judas war in seinem Herzen so etwas wie ein Freiheitskämpfer, der sich nicht getraut hat, zur Waffe zu greifen. Der die Freiheit seines Volkes von der römischen Besatzung erleben wollte, der die Wiedererrichtung des davidischen Königtums mitgestalten wollte und der in Jesus von Nazareth den Messias, den Verheißenen, den zukünftigen König gesehen hat. Und Judas hat natürlich gehofft, dass die Geschichte Jesu in und um Jerusalem sich so gestaltet, wie er sich's gewünscht hat. Dass Jesus nach diesem triumphalen Einzug in Jerusalem, nach dem gloriosen Hosianna, die himmlischen Heerscharen ruft, das Volk zu den Waffen, die Römer aus dem Land vertreibt und sich selbst auf den Thron Davids setzt. Das war der Traum des Judas. So hat er Jesus als Messias verstanden. Und je länger sie in Jerusalem waren, die paar Tage, und Jesus sein Verhalten, seine Lehre von der Liebe und dem Frieden nicht geändert hat, desto größer wurden die Zweifel bei Judas. Aber er war sich sicher, er glaubte an seinen Herrn, den er liebte. Er glaubte daran, dass er als der Sohn Gottes über die nötige Macht verfügt. Aber vielleicht war der Jesus einfach nur zu zurückhaltend. Und so wie es im Deutschen das Wort gibt, manchmal muss man einen Menschen zu seinem Glück zwingen, hat Judas angefangen zu überlegen, wie kann ich Druck auf Jesus ausüben, dass er endlich seine Macht zeigt, dass er endlich losschlägt. Und dann kam er auf die verhängnisvolle Idee, zu den hohen Priestern zu gehen, Jesus zu verraten. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Am Gründonnerstagabend, nach dem gesungenen Lobgesang, heißt es in unserem Evangelium, gingen sie hinaus an den Ölberg, hinein in den Garten Gethsemane. Dann kommen auch schon die Kriegsknechte der hohen Priester mit Judas. Judas gibt den berühmten Judaskuss und Jesus wird verhaftet. Und das Unheil nimmt seinen Lauf mit Verhören, mit Qualen, mit Folter, mit schließlich einer der grausamsten Arten, ums Leben gebracht zu werden, die sich menschliche Perversion ausdenken konnte, dem Tod am Kreuz. Das ist bloß alles nicht so gelaufen, wie sich der Judas das gedacht hat. Der hat gedacht, wenn Jesus erst in Gefangenschaft ist, wenn er bedrängt wird, dann wird er losschlagen, dann wird er seine Macht zeigen. Und Jesus hat es erduldet. Erst dann hat Judas gemerkt, was für einen riesengroßen Fehler er gemacht hat. Dass er den Herrn, den er so liebte, nicht zu seiner Machtentfaltung verholfen hat, wie er doch hoffte, sondern ursächlich zu seinem Tod beigetragen hat. Wir wissen dann auch, was mit ihm geschehen ist. Er ist zurück in den Tempel, wollte die 30 Silberlinge zurückgeben, aber das war als Blutgeld unrein und im Tempel nicht mehr anzunehmen. Und dann geht er und setzt seinem Leben ein Ende. Nach der einen Überlieferung stürzt er sich zu Tode, nach der anderen erhängt er sich. Haus, Öpfel, Amen. Judas, der Bösewicht, der Verräter, das Abbild aller Schlechtigkeit. Tod hat er sich selber gerichtet, sind wir zufrieden. In der Theologie der letzten 2000 Jahren hat man auch immer deutlich gesagt, ja, Der Judas ist ein Werkzeug des Teufels gewesen. Er hat dafür gesorgt, dass der Sohn Gottes getötet wurde. Judas, der Übelwicht. Denken wir aber mal ein Schrittchen weiter. Was wäre gewesen, wenn Judas diesen Verrat nicht begangen hätte? Jesus hätte am Gründonnerstagabend gemütlich sein Pessachfest gefeiert, den Karfreitag nicht als seinen Todestag erleben müssen, hätte ihn überlebt, hätte seine Jünger vielleicht noch etliche Jahre weiter begleitet und gelehrt und wäre dann irgendwann in der Geschichte versunken, weil er für uns nichts getan hätte. Es war doch nicht des Teufels Plan, dass der Sohn Gottes ans Kreuz musste, sondern es war Gottes Heilsplan, der uns Menschen damit demonstrieren wollte: Mein Sohn nimmt eure gesamte Schuld auf sich. Ich, Gott, trage eure Schuld. Ohne Judas und ohne sein Handeln gäbe es keine Heilsgeschichte für uns. Ist Judas jetzt wirklich der Ausbund an Schlechtigkeit? Ist er ein Werkzeug des Teufels, wie über viele Jahrhunderte gedacht und geschrieben und gesagt? Oder ist er Teil des großen und ganzen göttlichen Plans? Ich denke ja, Letzteres. Es war seine Rolle, die er einnehmen musste, damit Christus unsere Schuld auf sich nehmen konnte. Stellen Sie jetzt die Frage, wo ist er jetzt? Wir denken ja gerne in so gegensätzlichen Kategorien. Schwarz-Weiß, oben, unten. Aus dem Bauch heraus wird jeder sagen, na, der Judas, der muss doch in der Hölle schmoren. Oder gibt es auch die andere Möglichkeit? Schauen wir uns selber an. Wir haben vielleicht niemanden ans Messer geliefert, den wir liebten. Niemanden und nicht dazu beigetragen, dass jemand umgebracht wurde. Aber es gibt genügend Dinge in unserem Leben, die wir im Nachhinein bereuen. Und wo wir froh und dankbar sind, wenn wir Gottes Vergebung hören können. Und spüren können. Das Bereuen, die Reue, das ist ein ganz wichtiger Teil dabei. Schauen wir wieder auf Judas. Der ist nicht gestorben im Brustton der Überzeugung, dass er Tolles angerichtet hat. Nein, dass er das Geld zurückgeben wollte. Das war ein Zeichen seiner Reue. Dass er mit der Schuld, die er auf sich geladen hat, nicht mehr weiterleben konnte, das war ein Zeichen seiner Reue. Und ich denke, es ist gut möglich, es müsste und sollte eigentlich so sein, dass er in seiner Not und in seiner Reue von Gott Vergebung hat erfahren können. Für all das, was durch seine Entscheidungen geschehen ist. Ihr mögt jetzt vielleicht denken, na, Pfarrer, das klingt aber jetzt zu rosig, wenn selbst der in den Himmel kommen könnte. Ich denke andersrum. Wenn die Gnade und Liebe Gottes so unendlich und so tief ist, dass sie sogar einem Judas verzeihen könnte, dann reicht's doch für uns auch. Ganz egal, wie groß die Schuld ist, die wir Menschen auf uns laden. Ich wünsche es mir einfach und ich denke, ich bin nicht ganz daneben. Denn wenn Gott die Liebe ist und wenn er uns seine Gnade schenkt und wir sie auch dankbar annehmen, indem wir das bereuen, wo wir Schuld auf uns geladen haben, dann kann es eigentlich gar keinen anderen Weg geben für uns und auch nicht für einen Judas. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.